Es ist der absolute Horror, der sich einem Mädchen aus einem Wormser Stadtteil bietet. Sie kommt aus der Schule nach Hause und es ist ungewöhnlich still. Niemand begrüßt sie, keiner ruft Hallo. Und dann findet sie auch heraus, warum das so ist. In der Badewanne liegt ihre Mutter und bewegt sich nicht mehr. Sie ist tot.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Abgrundtief. Mit mir, Thomas Schmidt, Digitalreporter bei der VRM und Host dieses Podcasts. Und mit einem wirklich grauenvollen Fall aus Worms. Genauer gesagt aus dem Stadtteil Leiselheim. Ein kleiner, überschaubarer Stadtteil von Worms. Hier leben etwa 2000 Einwohner und auf der Homepage preist man selbst die Lebensfreude, das Lebensgefühl, die gemütliche Atmosphäre in den Lokalen und den guten Leiselheimer Wein an. Denn Weinbau bestimmt natürlich auch hier das Bild in der Umgebung. Etliche Weingüter, der lebendige Weinberg und Weinstuben schaffen wirklich eine gemütliche Atmosphäre. Und so malerisch, gemütlich und einladend die Atmosphäre hier normalerweise ist, so groß ist dann auch der Kontrast an diesem Donnerstagmittag. Es ist gegen 14 Uhr. Da kommen die Kinder von Hannelore S., die eigentlich anders heißt, aus der Schule nach Hause. Es ist Frühling, am 25. April 2002 und eigentlich sieht hier alles aus wie immer. Der Nachhauseweg, die Straße, das Wohnhaus der Familie. Und doch ist da etwas anders als sonst. Da steht ein Mann vor dem Haus der Familie S. Er hält sich vor dem Eingang auf und als sich die beiden Mädchen nähern, da spricht er sie an. Ich grün schneiden, Mutti einkaufen, sagt er zu den Schwestern. Ihr Blick fällt sofort auf seine Zähne, die in keinem guten Zustand sind. Er hat da eine Fehlstellung oder es fehlen welche, jedenfalls scheint er ein wirklich sehr markantes Gebiss zu haben. Die 11 und 14 Jahre alten Kinder sind misstrauisch, vor allem, weil der Mann dann zu ihnen sagt, dass er etwas trinken möchte. Dass seine Wasserflasche und sein Glas noch im Haus seien, aber er nicht mehr reinkomme. Wie die Mädchen später schildern, will der Mann daraufhin ins Haus und sich schnell was zu trinken holen, aber die 14-Jährige, die lässt ihn nicht rein. Stattdessen geht sie ins Haus, holt die Wasserflasche, holt das Glas des Mannes und reicht ihm dann beides heraus. Tatsächlich stand da also ein Glas im Haus, das heißt also gut möglich, dass die Geschichte des Mannes stimmt und er zuvor bei der Familie Gartenarbeiten erledigt hat. Davon wissen die Kinder zwar nichts, aber das ist zumindest nichts Ungewöhnliches. Wohl aber das Bild, das sich der Tochter im Badezimmer bietet. Dort findet sie ihre Mutter. Sie liegt in der Badewanne und atmet nicht mehr. Sie ist tot. Der Opa des Mädchens ist auch in der Nähe und verständigt daraufhin sofort die Rettungskräfte. Die 14-Jährige sagt später, aus den Augenwinkeln sah ich Mama tot in der Wanne. Ich bin froh, dass ich nicht länger hingeguckt habe. Ein traumatisierendes Erlebnis. Aber es wird noch schlimmer. Denn wie die Rettungskräfte feststellen, handelt es sich nicht um einen natürlichen Tod. Hannelore S. muss jemand etwas angetan haben. Nur, wer tut so etwas? Und vor allem, warum? Hatte die Hausfrau Feinde? Geheimnisse? Eigentlich undenkbar und doch ist sie nun scheinbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Es ist eine völlig unklare Sache, sagt Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach am Tag nach der Tat. Weder sei ein Tatmotiv offensichtlich, noch gäbe es in dem Fall einen Tatverdächtigen. Damit sich das hoffentlich ändert, ist die Spurensicherung noch fast bis in die Nacht hinein vor Ort und sichert, was sich sichern lässt. Die Todesursache hingegen, die wird erst einmal unter Verschluss gehalten. Man will kein Täterwissen offenbaren und die Nachbarn oder viel eher die ganze Gemeinde fragen sich natürlich, was ist da genau passiert? Und verständlicherweise leben sie ab dem Zeitpunkt in Angst, denn der oder die Täter, die laufen ja immer noch frei herum. Und ein Verdächtiger, der wurde auch von Nachbarn beobachtet. Ist ja recht ländlich und da fällt jeder, der sonst nicht dort verkehrt, natürlich sofort auf und das sogar am Tattag. Also da könnte es durchaus einen Zusammenhang geben zwischen dem Verbrechen und dem etwa 35- bis 45-jährigen Mann, den Zeugen am Vormittag in der Straße gesehen haben. Er war zu Fuß unterwegs, 1,75 bis 1,80 groß, schlank und hatte kurze, graumelierte Haare. Was auffällig war, waren seine ungepflegten Zähne. Vor allem die oberen Schneidezähne. Und da klingelt doch was. Jetzt wird's interessant, denn das passt ja auch auf den Mann, den die Töchter der Toten vor ihrem Haus getroffen haben. Außerdem ist den Zeugen seine ovale Sonnenbrille, die schwarze Jacke und die dunkle Jeans und seine Sporttasche aufgefallen. Und jetzt dürfte es erneut klingeln, zumindest dann, wenn ihr aufgepasst habt, er hat wohl eine Flasche Wasser dabei gehabt. Jetzt kann man sagen, ja, Ende April, da ist es warm, da muss man genügend trinken, aber so viel Zufall scheint dann auch wieder unwahrscheinlich. Das scheint genau der Mann gewesen zu sein, der sich auch vor dem Haus der Familie S. herumgeschlichen hat, der ins Haus wollte und sein Glas und sein Wasser holen und der damit ziemlich verdächtig ist. Aber ist er auch der Täter? Das ließe sich zumindest ausschließen, wenn sich jetzt noch mehr Menschen melden würden, die den Mann gesehen haben und wenn diese Sichtungen zur angenommenen Tatzeit liegen würden. Die schätzt die Polizei so auf zwischen 13 und 14 Uhr. Deshalb fragt man auch zu Beginn ganz offensiv genau nach diesem Mann und nach Menschen, die ihn vielleicht gesehen haben könnten. Wichtig auch, Hinweise auf die Zeit vor dem Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe zum Haus der Familie. Und natürlich auch die Zeit danach. Hat jemand gesehen, wie jemand eine Wasserflasche entsorgt hat? Auch das sind wichtige Puzzlestücke für die Polizei. Puzzlestücke, die hoffentlich dabei helfen können, die Frage nach dem Warum zu beantworten. Warum Hannelore S. und warum gerade in Leiselheim, diesem kleinen, beschaulichen Ort? 5 Tage nach dem Fund der Leiche scheint zumindest die Frage nach dem Warum fast geklärt, denn die Staatsanwaltschaft vermutet, dass ein Einbrecher für die Tat verantwortlich ist. Der Grund für diesen Schluss ist, dass festgestellt wurde, dass Geld, Schmuck und eine Handtasche aus dem Haus geklaut worden sind. Einen Tag nach dem Auffinden der Leiche hat man dann auch noch die Handtasche und das leere Portemonnaie an der Raststätte Laudenbach an der A5 in einem Müllcontainer gefunden. Das war wohl mehr oder weniger Zufall oder zumindest nicht gut versteckt nach dem Ausleeren, denn das finden keine Ermittler, die aus irgendeinem Grund sowas vermutet haben, sondern ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. Und auch hier geht die Polizei davon aus, dass es auch dafür Zeugen geben muss, die das beobachtet haben, wie da jemand eben diese Sachen entsorgt hat. Der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach geht davon aus, dass der etwa 35- bis 45-jährige Mann, der mehrfach in der Nachbarschaft gesehen worden ist, eigentlich auch der Täter sein muss. Und er geht davon aus, dass er ein Einbrecher ist. Und der könnte dann im Haus der Familie S. möglicherweise von Hannelore überrascht und auf frischer Tat ertappt worden sein. Und daraufhin ist es dann zu dem furchtbaren Verbrechen gekommen. Wobei immer noch nicht kommuniziert worden ist, wie Hannelore S. überhaupt gestorben ist. Was in diesem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, der Mann ist schon eine Woche vor der Tat im Bereich der Straße beobachtet worden. Er ist da wohl rumgelaufen, hat Zigaretten geraucht und dabei möglicherweise die Gegend ausgekundschaftet. Bei der Suche nach ihm ist man nach dem Fund von Handtasche und Portemonnaie nun noch etwas weiter, denn weil die Gegenstände an einer Autobahnraststätte gefunden worden sind, muss man eben davon ausgehen, dass der Mann mit einem Auto in der Gegend war. Und darauf erhofft sich die Polizei nun auch Hinweise. Sollten die zur Ergreifung des Täters führen, winkt eine Belohnung in Höhe von 5.000 €, die nun ausgelobt wurde. Das könnte natürlich auch helfen, außerdem aber auch die Veröffentlichung der gestohlenen Gegenstände aus dem Haus der Familie S. Der Täter hat eine schwarze Reisetasche mit dem Aufdruck York mitgenommen und in der hat er neben Bargeld auch die beiden Eheringe der Familie gepackt. Darin eingraviert ist das Hochzeitsdatum der Eheleute S. und jeweils der Vorname des Ehepartners. Und dann noch ein, ja, eher einzigartiges Stück, das man jetzt auch nicht an jeder Ecke findet, nämlich ein Goldbarren in Form einer Tafel Schokolade. Wenn Schmuck gestohlen wird, dann ja normalerweise nicht, weil der Täter ein hübsches Accessoire besitzen wollte, sondern klar, denen geht's ums Geld, das reinkommt, wenn man diese Stücke dann eben wieder weiterverkauft. Und sollten die verkauft werden, dann wären die Ringe und die Schokolade aus Gold natürlich relativ leicht zurückzuverfolgen. Oft hat man aber auch nicht dieses Glück und Gold wird eher eingeschmolzen vor dem Verkauf. So leichtsinnig sind die Täter dann doch auch wieder nicht. Jetzt hat man also einen Anhaltspunkt für das Motiv, einen Einbruch und dann eben möglicherweise überrascht worden und um den Einbruch zu verdecken, musste die Zeugin, in diesem Fall Hannelore S., sterben. Was sich aber vor allem in Leiselheim viele Menschen fragen, wieso ausgerechnet hier? Und Das ist genau die Frage, die die Ermittler auch stutzig macht. Und die sie dann auch wieder an der Einbrechertheorie zweifeln lässt. Aus gleich mehrerlei Gründen. Der erste, es sind keinerlei Einbruchsspuren am Haus zu finden. Daher scheint es denkbar, dass das Opfer dem Täter sogar noch die Tür aufgemacht haben könnte. Und warum auch nicht, wenn es klingelt, dann macht man auf. Aber passt das zum Hintergrund Einbruch? Zumal Einbrecher auch eher den Schutz der Dunkelheit suchen und nicht am helllichten Tage zuschlagen, wenn jemand zu Hause ist und ja auch noch jederzeit jemand nach Hause kommen könnte. So geschehen mit den Töchtern der Toten. Was jetzt aber wieder für einen Einbrecher sprechen könnte, ihr merkt schon, ganz schönes Chaos hier. Dementsprechend auch für die Ermittler damals. In dieser Mülltonne am Rastplatz, da wurde nicht nur das Portemonnaie und die Handtasche des Opfers gefunden, sondern auch eine Mütze und Plüschtiere. Ist jetzt beides nicht unbedingt begehrtes Diebesgut, aber man geht auch nicht davon aus, dass diese Gegenstände dem Täter gehört haben. Daher könnten sie vielleicht aus einem früheren Einbruch stammen. Also ganz schön schwierig, sich hier jetzt ein klares Bild zu verschaffen. Aber immerhin, jetzt könnten auch Plüschtiere oder Mütze Hinweise auf den Täter liefern. Da gibt es aber noch einen Ansatzpunkt, nämlich den Bibliotheksausweis vom Mann der Toten. Auch der war im Besitz des Täters, er hat ihn aber dann einfach weggeworfen oder verloren. Und diesen Ausweis der Stadtbibliothek Worms, den hat irgendjemand dann einfach in einen Briefkasten geworfen und daraufhin wurde er wieder zurückgeschickt. Jetzt will die Polizei natürlich wissen, wer ihn wo gefunden hat und vielleicht auch aus diesen Informationen neue Ansatzpunkte für die Ermittlungen ziehen. Und insgesamt betrachtet hat die Polizei jetzt ja echt schon einiges. Zwar nicht die eine, die heiße Spur, aber wie sagt man das, mehrere warme vielleicht? Und damit kann sie nun auch fast den gesamten Tagesablauf von Hannelore S. rekonstruieren. Nur 90 Minuten fehlen in diesem Mosaik. Nur, wo sie sich zwischen 11 und 12.30 Uhr aufhielt, ist noch unbekannt. Und weil die Ermittlungen da auch nicht so richtig weiterkommen und die heiße Spur noch immer fehlt, entscheidet man sich, den Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst zu zeigen. Gerade weil der Täter, sofern er denn der mehrfach beobachtete Mann mit den schlechten Zähnen ist, von den Zeugen definitiv als fremd bezeichnet wurde. Also so nach dem Motto, der gehört hier nicht her, den haben wir hier noch nie gesehen. Wie gesagt, kleiner Ort, wachsame Nachbarn, da fällt sowas halt auf. Nur, leider bringt auch die ZDF-Sendung keine entscheidenden Hinweise ein. An der Belohnung wird es nicht liegen. Die liegt mittlerweile bei 10.000 Euro, aber das hilft ja nichts. Nach 4 Monaten, Ende August 2002, da meldet sich aber recht überraschend ein neuer Zeuge bei der Polizei. Er berichtet, dass er am Tattag, also dem 24. April, mit seinem Auto durch Leiselheim gefahren ist. An einer Ecke, an der die Straße, in dem Hannelore S. wohnt, sich mit einer anderen kreuzt, da sei ihm dann plötzlich ein Mann gegen das Auto gelaufen. Und dann sei er einfach weitergegangen mit recht flottem Schritt, wie der Zeuge sagt. Und das ist ja erstmal ziemlich ungewöhnlich. Das hat ihn gar nicht weiter interessiert. Die Polizei hat sich den Mann dann vom Fahrer auch beschreiben lassen und die Beschreibung würde auf den Mann passen, der schon von so vielen anderen in Tatortnähe gesehen worden ist. Und dann halt auch noch der zeitliche und räumliche Zusammenhang zu der Tat, das passt ganz gut. Da war er also noch zu Fuß unterwegs, aber später muss er dann irgendwann ins Auto gestiegen sein, glauben die Ermittler. Und dieses Auto, das könnte ein Leipziger Kennzeichen gehabt haben. Im Juni 2003, da sind wir schon, das Verbrechen liegt schon über ein Jahr zurück und die Soko Hannelore hat eine neue, eine scheinbar auch recht heiße Spur und die führt sie nach Leipzig. Naja, zumindest führt sie zu einem Leipziger Kennzeichen. Einem Zeugen ist am 25. April 2002, also dem Tag der Tat, ein Fahrzeug mit einem Leipziger Kennzeichen aufgefallen. Das Ganze hat sich im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld abgespielt. Der ist zwar rund 20 Kilometer von Leiselheim entfernt, allerdings nur wenige Fahrminuten von der Raststätte Laudenbach an der A5, wo die entsorgten Gegenstände gefunden worden sind. Jedenfalls bemerkt der Zeuge das Fahrzeug vor einer Telefonzelle. Und das Kennzeichen, dieses L auf dem Nummernschild, das kann der neugierige Zeuge nicht zuordnen. Er geht näher ran und schaut auf den Zulassungsstempel. Dann wird ihm klar, ah okay, der kommt aus Leipzig. Und als er da so nah dran ist, da fällt sein Blick dann auf das Innere des Wagens. Und da entdeckt er einige Kleinteile. Kleinteile, die vielleicht genau die Kleinteile sind, die auf dem Rastplatz entsorgt worden sind. Jedenfalls schließt die Polizei das nicht aus. Das Interesse des Zeugen an dem Wagen und den Kleinteilen könnte den Fahrer, so die Theorie, ja dazu veranlasst haben, die Teile loswerden zu wollen. Und beim Lesen der Berichte habe ich nur darauf gewartet, dass der Zeuge jetzt auch noch jemanden mit schlechten Zähnen in dem Fahrzeug gesehen hat, aber leider kann er den Fahrer wohl nicht weiter beschreiben. Und so verfolgt man jetzt auch die Leipziger Spur, aber nur als eine von vielen. Mehr als 1000 Personen hat die Kripo überprüft, aber auch 2 Jahre nach dem Mord hat man noch immer keinen Durchbruch erzielen können. Das nimmt die Polizei dann zum Anlass, die Leiselheimer Ortsbeiratssitzung zu besuchen. Vielleicht kann man ja doch nochmal herausfinden, was der Unbekannte am Tattag in dem Stadtteil wollte. Warum genau Leiselheim? Man will nichts unversucht lassen, auch wenn die Akte jetzt erst einmal nicht mehr ganz oben auf den Tischen der Beamten liegt. Locker lassen wollen sie aber nicht. Aber es vergeht wieder viel Zeit, bis man nochmal was von dem Fall hört. Das nächste Update in der Wormser Zeitung erscheint 4 Jahre nach dem Verbrechen. Und da heißt es plötzlich, man habe eine heiße Spur. Und die führt wohl zu einer Einbrecherbande, die rund um den Raum Worms aktiv war. Es gibt neue Ermittlungen, aber auch hier keinen Erfolg. Und auch keine Infos, wie man da jetzt drauf gekommen ist. Das waren alles laufende Ermittlungen und als man dann etwas hätte sagen können, muss man nichts mehr sagen, denn der Verdacht hat sich einfach nicht erhärtet. Bereit für den nächsten Zeitsprung? Okay, dann geht's jetzt weiter und zwar im Jahr 2008, im Februar, also ganze 6 Jahre nach dem Mord an Hannelore S. Denn da gibt es nicht nur die nächste heiße Spur, die dann wieder versandet, sondern eine Festnahme. Aber weder in Worms, noch in Leipzig, noch überhaupt irgendwo in Deutschland. In Großbritannien ist ein Mann festgenommen worden, dem man durch einen internationalen Abgleich von Spuren auf die Schliche gekommen ist. Der 49-Jährige ist in England straffällig geworden. Man hat ihn erkennungsdienstlich behandelt, also inklusive Fingerabdrücke mit allem Pipapo. Und dann hat es wohl einen Treffer gegeben. Einen sogenannten Spur-Spur-Treffer, also ein Treffer in der Datenbank. Das ist quasi einmal ein routinemäßiger Scan. Wenn man jemanden festnimmt, dann gleicht man dessen Daten einmal mit der Datenbank ab, ob die mit irgendeiner noch unbekannten Spur matcht, die bei einer ganz anderen Straftat sichergestellt werden konnte. Und dabei hat es dann wohl geklingelt. Im Fall des Mordes von Leiselheim konnte ein Fingerabdruck sichergestellt werden. Er wurde im Blut des Opfers gefunden, das an der Terrassentür haftete. Zunächst lässt die Staatsanwaltschaft nur sehr wenig an die Öffentlichkeit dringen. Man will kein Täterwissen preisgeben. Fakt ist nur, der Mann ist 49, Brite und wir nennen ihn Michael. Und er soll sich zur Tatzeit tatsächlich in der Region Worms aufgehalten haben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Auslieferungsersuchen gestellt und hofft, dass der Mann nach Deutschland überführt wird, damit man hier weiter ermitteln kann. Und das macht jetzt die wieder erwachte Soko Hannelore, wenn auch nicht mehr in der alten Personalstärke, aber die sind natürlich alle ziemlich erleichtert, dass sie den Fall jetzt wohl doch noch aufklären können, auch nach so langer Zeit. Und tatsächlich, Michael wird ausgeliefert. Das kann ja teilweise ein ganz schöner bürokratischer Kampf sein, aber ein Gericht in London ordnet die Auslieferung an. Er hat keinen Widerspruch eingelegt und kommt aus der Auslieferungshaft in Deutschland dann in Untersuchungshaft und im Juli 2008, da wird dann sogar Anklage erhoben. Anklage wegen Mordes. Dem Mann aus Wales wird vorgeworfen, Hannelore S. am 25. April 2002 getötet zu haben. Er soll sein Opfer außerdem vergewaltigt haben und unter anderem einen 1 Kilogramm schweren Goldbarren im Wert von 20.000 Euro gestohlen haben. Wir erinnern uns, die Schokoladenform. Der Angeklagte selbst sagt bisher nichts zu den Vorwürfen. Er könne sich an die Tat nicht mehr erinnern, heißt es. Und dabei bleibt er auch vehement. Trotzdem ist man sich sicher, die Beweise reichen. Die Anklage wird zugelassen. Und der damit verbundene Prozess, der startet am 21. Oktober 2008 und der startet holprig. Noch bevor die Anklage überhaupt verlesen wird, stellt Michael einen Antrag auf die Entpflichtung seiner beiden Verteidiger. Sie würden ihn kaum in der Haft besuchen, dadurch sei das Vertrauensverhältnis gestört. Das Gericht lehnt das aber als unbegründet ab, zumal er schon insgesamt 5 Anwälte hatte, die er immer wieder entpflichtet hat. Der Angeklagte reagiert bockig, er macht weder Angaben zu seiner Person noch zu der Sache selbst und trotzdem erfährt man schon an diesem ersten Prozesstag endlich ein bisschen was zu seinem Hintergrund. Denn noch immer sind ja im Grunde fast alle Fragen rund um den Mord unbeantwortet. Der Mann, Michael, wurde in Liverpool geboren, arbeitete als Zimmermann und kannte Hannelore S. vielleicht sogar. Denn eine frühere Lebensgefährtin des Briten war offenbar die Putzfrau im Haus der Familie S. gewesen. Außerdem wird weiter erklärt, dass Hannelore S. am Tattag offenbar auf einen Gärtner gewartet hat, und das könnte auch erklären, wie der Mann ins Haus gekommen ist. Einfach durch Klingeln. Und das war ja auch die Aussage, die die beiden Töchter der Toten gehört haben. Ich grünschneiden, hat er ja gesagt. Aber sind wir hier wirklich dem alten Klischee auf der Spur? Wie hat Reinhard May noch gesungen, der Mörder ist immer der Gärtner? Aber das werden alle Beteiligten vor Gericht hoffentlich noch herausfinden. Auf die Mithilfe des Angeklagten können sie dabei aber wohl eher nicht hoffen. Noch immer ist ihm rein gar nichts zu entlocken. Die Anwälte sprechen für ihn und erklären, ihr Mandant halte sich für unschuldig. Er sagt, er könne sich nicht erinnern, habe aber auch kein Alibi. Seine Amnesie könnte möglicherweise von der Einnahme von Stoffen herführen. Genauer beschrieben werden diese Stoffe und die Umstände aber erst einmal noch nicht. Anstelle des Angeklagten kommen dann aber andere zu Wort. Und richtig emotional wird es, als am zweiten Verhandlungstag die Töchter und der Mann der ermordeten Hannelore S. aussagen. Die Töchter sind zu diesem Zeitpunkt 17 und 20 Jahre alt. Sie berichten von der Begegnung mit dem Mann vor ihrem Haus und dass es sich so angehört habe, als habe der Mann absichtlich gebrochenes Deutsch gesprochen. Zu Beginn hatte man geglaubt, der Täter könne aus Osteuropa stammen. Der Angeklagte spricht aber fließend Deutsch, hat aber einen leicht englischen Akzent. Möglich, dass er sich das nicht anmerken lassen und die Spur in eine andere Richtung lenken wollte. Die Familie S. hat das Haus seit dem Mord nicht mehr betreten. Hier, wo sie so glücklich gelebt haben, im beschaulichen Leiselheim, da halten sie es jetzt nicht mehr aus. Alles erinnert an die schreckliche Tat. Fast 3 Jahre lang kommen sie bei der Schwester des Ehemanns der Verstorbenen unter. Das Haus in Worms ist mittlerweile verkauft. An ein normales Leben war nicht zu denken. Also ein wirklich emotionaler zweiter Prozesstag, aber aus Sicht der Ermittler so richtig interessant wird es einen Tag später. Denn am dritten Prozesstag gibt es ein paar spannende Aussagen, die den angeklagten Briten ziemlich belasten könnten. Zuerst wird ein Postbote in den Zeugenstand gerufen. Er ist einer von den vielen Menschen, die die verdächtige Person, ganz in Schwarz gekleidet, auffallend ungepflegte Zähne, in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Wie gesagt, einer von vielen. Warum also ist ausgerechnet er hier? Zunächst erzählt er, dass der Mann auf ihn so gewirkt habe, als wollte er ihn gleich irgendetwas fragen. Das hat er dann aber nicht getan. Aufgefallen ist er ihm trotzdem, auch für ihn wirkte er da irgendwie fremdartig. Fehl am Platz. Was jetzt aber so besonders ist, der Postbote hat Michael vor dem Prozess im Frühjahr 2008, kurz nach der Festnahme, auf einem Foto zweifelsfrei als den Mann identifiziert, der da durch das Wohngebiet geschlichen ist. Also die Frage, ob dieser mysteriöse Mann in Schwarz mit den schlechten Zähnen jetzt nicht nur ungewöhnlich, sondern auch möglicherweise der Täter ist, die ist zumindest aus der Sicht des Postboten mit Ja zu beantworten. Und das ist schon ein Paukenschlag, denn diesen Transfer hatte vorher noch niemand hinbekommen. Auch wenn natürlich viele genau das vermutet hatten. Aber Vermutungen, die reichen vor Gericht eben nicht aus. Und dann sagt auch noch die Ex des Angeklagten aus, nämlich genau die Frau, die den mutmaßlichen Täter und das spätere Opfer erst miteinander bekannt gemacht hat. Die Ex hat bei der Familie S. geputzt, war dort angestellt und irgendwann haben sich die Wege dann gekreuzt. Sie erklärt das so, dass irgendwann mal der Wasserhahn im Haus von Hannelore kaputt war. Da hat sie einmal ihren handwerklich doch ganz begabten Freund mitgebracht, nämlich Michael. Die 51-Jährige, die weint vor Gericht, als sie davon berichtet. Sie sagt, Gott vergib mir, dass ich das tat. Fühlt sich schuldig, hat das Gefühl, dass sich Täter und Opfer ohne sie nie begegnet wären und Hannelore ohne sie jetzt noch leben würde. Über Michael sagt sie, dass er sich immer anständig verhalten habe. Zu ihr und ihrem Kind sei er immer gut gewesen. Getrennt haben sich die beiden, weil sie festgestellt hatten, dass sie einfach nicht zusammengepasst hätten. Kein böses Blut, kein böses Wort. Außerdem liefert die Zeugin auch noch die Erklärung dafür, warum trotz Vergewaltigung kein Sperma am Tatort oder an der Leiche festgestellt werden konnte. Michael hatte ihr gesagt, dass er sich habe sterilisieren lassen. 3 Kinder habe er da schon gehabt. In ähnlich wohlwollende Worte über den Angeklagten stimmt vor Gericht auch die ehemalige Vermieterin des Briten ein. Der Michael kümmert sich sehr um seine drei Kinder, hat sie gesagt. Der Angeklagte hat seit Anfang der 80er ein Häuschen in Rodau gemietet. Er war ein fleißiger Arbeiter und sie eine gute Hausfrau. Zumindest bis Michael seine Arbeit verloren hat. Gelegenheitsjobs, wenig Geld, aber ein Mörder? Nein, Negatives über ihren ehemaligen Mieter weiß die Frau nur vom Hörensagen. Viele Gerüchte über ihn seien im Umlauf, etwa, dass er einmal seine Frau geschlagen haben soll und die dann zu den Nachbarn flüchten musste. Oder, dass er mehrere Freundinnen gehabt habe. Der Grund für die Trennung von seiner Frau im Jahr 1999. Und ja, das ist alles ziemlich viel habe gemacht, Konjunktiv, soll und habe gehört, aber wenn der Angeklagte selbst nicht spricht, dann lädt man sich Zeugen, die für ihn und über ihn reden. Darunter auch den ehemaligen Fußballtrainer. Er weiß, Michael war freigebig, feierte gern und trank gern mal einen, etwa in einem Wormser Lokal. Auch der Wirt erinnert sich an Michael und dass er ein riesen Liverpool-Fan gewesen sei. Ihm habe er auch erzählt, dass er, sofern finanziell irgendwie möglich, versuche, jedes Spiel der Reds zu besuchen. Dass er früher aber mal Hooligan und gewalttätig gewesen sein soll, das weiß keiner der Zeugen. Der Ex-Trainer und die Frau seines ehemaligen Clubkameraden haben aber gesagt, dass Michael so ab 2002 in ziemlich schlechter Verfassung gewesen sein soll. Er habe ihnen dann erzählt, dass seine spanische Freundin ihm regelmäßig Drogen ins Essen gemischt haben soll. Deshalb sei er fertig und manchmal nicht mehr Herr seiner Sinne. Ich habe das nicht geglaubt, so die Frau seines Mitspielers. Aber dann gibt es da auch Berichte von immer wieder ausbrechender Brutalität. In seinen Vorstrafenakten ist zum Beispiel ein Vorfall aus dem Jahr 2002 notiert. Da hat er einem Mitschüler seines Sohnes mit einem heftigen Kopfstoß das Nasenbein gebrochen. Das Opfer soll seinen Sohn wochenlang terrorisiert haben oder als eine Geliebte ihn nicht mehr in die Wohnung lassen wollte, da hat er einfach kurzerhand die Tür eingetreten. Aber es wird noch schlimmer, er soll der Frau auch mit einem Baseballschläger gedroht haben. Der 50-Jährige habe ihr auch erzählt, dass er im Wald mal jemanden umgebracht habe. Der Angeklagte selbst schweigt auch weiterhin zu den Vorwürfen. Wenn man ihn so sieht, das schrieb damals zumindest ein Kollege in der AZ, wenn man ihn so sieht, wie er da sitzt, Kugelschreiber in der Hand, immer macht er sich Notizen und spricht emsig mit seinen Anwälten, dem grauhaarigen älteren Herrn würde man alles andere als einen Mord zutrauen, steht da geschrieben. Die Staatsanwaltschaft würde aber genau das tun. Nachdem er sich am 25. April Zugang zum Reihenhaus der Familie S. verschafft hat, da soll er die 45-Jährige geschlagen, gefesselt, vergewaltigt und in der Badewanne ertränkt haben. Aber warum? Was war der Auslöser? Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er mit dem Mord verhindern wollte, dass die Hausfrau zur Polizei geht. Aber warum hat er sich dann nicht einfach vermummt? Warum überhaupt riskieren, dass ich von so vielen Menschen gesehen werden könnte? Es fällt natürlich schwer, sich in einen Einbrecher hineinzuversetzen und mir fehlt auch die kriminelle Energie dafür, aber wenn, dann würde ich doch die Dunkelheit suchen, um zuzuschlagen und mich darüber hinaus auch noch maskieren. Und nicht für ein paar Schmuckstücke einen Mord riskieren. Also so ganz ist diese Einbrechertheorie auch nicht das alles erklärende Element in diesem Fall. Und während die Beweisaufnahme dementsprechend zäh und ausführlich ist, könnte einer hier natürlich Licht ins Dunkle bringen. Michael, dem die Tat vorgeworfen wird. Aber der schweigt ja bislang beharrlich, aber vor dem Prozess, da hat er sich deutlich redseliger gezeigt. Denn man hat ihn ja auch schon vorher vernommen und wenn der Angeklagte selbst nicht reden will, dann erzählen eben die, mit denen er nach der Auslieferung aus Großbritannien geredet hat. Und das ist in unserem Fall ein Vernehmungsbeamter, der Anfang 2008 vor dem Mainzer Schwurgericht aussagt. Michael soll bei seiner ersten Vernehmung wörtlich gesagt haben, aufgrund der Beweislage weiß ich, dass ich es war. Ich bin aber kein schlechter Mensch. Der Brite habe der Familie ehrlich helfen wollen und ihr die Ungewissheit nehmen. Aber er könne sich halt überhaupt nicht erinnern. Und auch hier hat er wieder seine ehemalige Lebensgefährtin ins Spiel gebracht. Die Frau soll ihm Substanzen ins Essen gemischt haben. Auch habe er beobachtet, wie sie zum Beispiel Tassen für ihn ausgetauscht hat. Erst seit er im vergangenen Jahr in England ins Gefängnis gekommen sei, habe er wieder klarer sehen können. Weiter hat er gesagt, ich weiß doch, dass ich den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringe. Wüsste ich also, dass ich es wirklich war, ich würde es sagen. Der Vernehmungsbeamte kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber er habe zumindest den Eindruck gehabt, dass der Angeklagte das wirklich so gemeint hat. Dass er wirklich glaubt, dass er unter Substanzen gesetzt wurde und dann nicht mehr Herr seiner Sinne war. Nur sagt er auch, dass es in den Gesprächen auch immer wieder um die Beziehungen des Zimmermanns zu Frauen gegangen sei. Und dass er die Schuld für die Zerwürfnisse, die daraus entstanden sind, auch immer wieder den Frauen gegeben hat. Und dass er sich als Opfer von Machenschaften gesehen hat. Dass er sich der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst ist, das hat sich dann nicht nur darin gezeigt, dass er glaubt, für immer hinter Gittern zu müssen. Er habe auch sehr angespannt gewirkt, ist da so rumgetigert und am Ende der Vernehmung hat er dann gänzlich die Fassung verloren und angefangen zu weinen. Und so verzweifelt und unglücklich er da war, so scheint es ihm jetzt auch in Haft zu gehen. Zumindest, wenn man seinem Sohn Glauben schenkt, der für seinen Vater spricht. Er sagt, mein Vater ist enttäuscht, weil er in Deutschland kein faires Verfahren bekommt. Der 21-Jährige sagt, dass Michael ein Anwalt vorenthalten wurde, dass er im Beisein seiner Kinder von einem Vollzugsbeamten beleidigt worden sei und dass es ihm in Haft nicht gut gehe. Zwei Herzinfarkte habe er erlitten. Die JVA habe den Angehörigen aber nur von Bauchschmerzen berichtet. Und der Sohn hat ebenfalls wieder erklärt, dass die Ex für die Erinnerungslücken verantwortlich sein muss, da sie ihm Substanzen verabreicht hätte. Und dann kommt es doch noch dazu, Achtung, die erste Wortmeldung des Angeklagten selbst, auch wenn die wenig zur Aufklärung beiträgt. Denn es wird berichtet, dass die Polizei in Großbritannien besorgt um seine Frau gewesen sei, als man erfahren hatte, dass Michael in Deutschland wegen Mordes gesucht werde. Bei dieser Aussage hält es den Angeklagten dann nicht mehr auf seinem Stuhl. Er springt auf und ruft, keiner meiner Anwälte fragt hier nach den Verletzungen meiner Frau. Sie hat doch gar keine. Ein wenig suffisant wirkt es da von Richter Lorenz, der diese erste Wortmeldung des Briten begrüßt. Der nickt aber nur ärgerlich und sagt, ich schalte mich immer ein, wenn Lügen über mich verbreitet werden. Und das kündigt er an, jetzt nur noch in englischer Sprache zu machen, weil er in Deutschland keinen Anwalt bekommen habe. Aber ganz so scheint das auch nicht zu sein, denn der Richter hakt direkt ein und klärt auf, dass der Brite schon 5 Anwälte abgelehnt habe und auch mit seiner jetzigen stehe er nach Angaben des Sohnes auf Kriegsfuß. Und dann folgt erst einmal eine Auszeit. Durchschnaufen für alle Beteiligten. Nachdem etwa 65 Zeugen befragt worden sind, muss das Gericht erstmal alles so ein bisschen sortieren. Denn es gibt noch immer eine ganze Menge an offenen Fragen. Passt die Tat zum Charakter des Angeklagten? Denn, so sagen es zumindest Michaels Anwälte, dieses Bild vom chronisch blanken, aggressiven Hooligan, das wackelt. Wir haben ja schon gehört, wie liebevoll er immer mit seinen Kindern war. Hat er wirklich Geld gebraucht? Kann das ein Motiv sein? Oder war, auch das ist wieder eine Theorie der Anwälte, nach dem Angeklagten noch ein weiterer Täter in dem Reihenhaus, der dann die verschwundenen Gegenstände gestohlen hat? Und dann gibt es da noch eine ziemlich zentrale Frage, die den Mordvorwurf ins Wackeln bringen könnte. Nämlich die Frage, ob Hannelore S. bereits tot war, als der Angeklagte sie in die Badewanne gelegt hat. Möglich wäre, dass es einen Kampf zwischen Opfer und Täter gegeben habe und der Angeklagte sie dann für tot gehalten und in die Wanne gelegt habe. Klingt zwar ein wenig konstruiert auf den ersten Blick, aber eine dazu passende Verletzung am Hinterkopf von Hannelore S., die könnte diese Theorie stützen. Wie auch immer das Urteil am Ende ausfallen wird, feststeht, Michael ist zumindest voll schuldfähig. Das sagt der Psychiater Dieter Jöckel. Er sei ein geradliniger, einfach strukturierter Mensch, der weiß, was richtig und was falsch ist. Er habe eine normale Persönlichkeit und sei voll schuldfähig. Wenn er den Mord begangen habe, dann müsse der Angeklagte aufgrund seiner Psyche massive Schuldgefühle haben. Dazu passe, dass er ab Mitte 2002 stark an Gewicht verloren hat und nachts schweißgebadet aufgewacht ist. Aber Michael leugnet die Tat. In einem Untersuchungsgespräch mit Jöckel habe er gesagt, ich war es nicht. Das könnte stimmen, das könnte aber auch das Phänomen sein, das Jöckel als doppelte Buchführung benennt. Ein weit verbreitetes Phänomen unter Mördern, die damit die Tat von sich regelrecht abspalten. Für den Psychiater steht fest, wenn es der Angeklagte war, dann weiß er auch, dass er es war. Aber war er es denn jetzt? Das vermag auch der Psychiater nicht zu beurteilen. Sagt aber, der Mord passt jetzt nicht so ganz zu den Briten. Was auch sein könnte, der Tod in der Wanne sollte einen Badeunfall vortäuschen. Möglich etwa, dass der Täter im Affekt zugeschlagen habe und das Opfer zur Verdeckung kaltblütig umgebracht habe. Aber das sind nur Spekulationen und auch der Raub, passt nicht unbedingt ins Bild, zumal Michael noch nie durch Vergehen solcher Art aufgefallen war. Nur einmal ist immer das erste Mal. Aber es hilft ja nichts. Das Gericht muss eine Entscheidung fällen. Dabei helfen könnten die Plädoyers, die Vorträge, in denen sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft ihre Sicht der Dinge und ihre Sicht auf das daraus resultierende Strafmaß verkünden. Und den Anfang macht die Staatsanwaltschaft Anfang Dezember 2008. Wenig überraschend soll Michael schuldig gesprochen werden. Sie fordern eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Anklage begründet ihre Forderungen mit einer ganzen Reihe an Indizien, die den 50-Jährigen belasten. Die Verteidigung hingegen fordert Freispruch. Und am 8. Dezember ist es dann an Richter Lorenz, das Urteil zu fällen. Und für Michael fällt das ziemlich vernichtend aus. Er muss lebenslang hinter Gittern, wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub. Aber die besondere Schwere der Schuld, die wurde nicht festgestellt. Es hätte dann unter anderem bedeutet, dass nicht automatisch nach 15 Jahren überprüft werden muss, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem Mord und schwerer Raub ja, aber der Anklagepunkt der Vergewaltigung wurde fallen gelassen. Denn womöglich war das Opfer zu diesem Zeitpunkt bereits tot. In der Urteilsbegründung erklärt der Richter, dass Michael durch die Fingerabdrücke überführt wurde, die er am Tatort hinterlassen hat. Die Spuren an der Terrassentür des Reihenhauses waren fast 6 Jahre nach dem Verbrechen der entscheidende Beweis für seine Schuld und alleine das hätte für eine Verurteilung bereits ausgereicht. Aber es gäbe auch darüber hinaus noch eine ganze Reihe an Indizien, die für den Briten als Täter sprechen würden. Zum Beispiel das Verhältnis von Täter und Opfer. Die beiden kannten sich und deshalb konnte Michael auch ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen erst in das Haus kommen. Dem Täter wurde also die Tür geöffnet, er wurde ohne Argwohn ins Haus gelassen. Außerdem sei er wohl immer wieder in Geldnöten gewesen, was den Raub von einem 1 Kilo schweren Goldbarren, Schmuck und etwa 800 Euro Bargeld erklären würde. Das letzte Wort bleibt dem Angeklagten, der ja sehr wortkarg aufgetreten ist und der auch zum Abschluss noch einmal seine Unschuld beteuert. Für ihn bleibt aber jetzt nur noch die Revision und die legen seine Verteidiger anschließend auch ein. Im Juni 2009 ist auch die durch und es bleibt dabei. Das Urteil ist rechtskräftig, wie das Mainzer Landgericht bestätigt hat. Michael muss also mindestens 15 Jahre ins Gefängnis, zunächst in Deutschland, aber es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er dann nach Großbritannien verlegt wird. Und damit endet diese grauenvolle Geschichte. Immerhin zeigt sich wieder einmal, keine Spur verliert sich so einfach. Die Methoden der Kriminalisten werden immer ausgefeilter. Die Technik entwickelt sich immer weiter und auch Jahre nach einem scheinbar nicht aufzuklärenden Verbrechen kann ein solcher Fall dann doch noch gelöst werden. Wenn ihr auch den nächsten Fall wieder von Anfang bis Ende mitverfolgen wollt, dann lasst dem Podcast doch ein Abo da. Dann bekommt ihr das auch als einer der ersten mit, wenn eine neue Folge online geht. Vielen Dank dafür und damit verabschiede ich mich. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.